Da waren wir kurz vor einem Blackout durch harmonische Schwingungen. Also das Gleiche, was in Spanien der Ursprung war, ist bei uns ein Jahr früher passiert. Es hat keiner mitbekommen, nicht mal ich.
Jetzt kommen wir zu einem Thema, was uns alle betrifft. In Berlin ist es schon passiert. Wer von euch hat denn Angst vor einem Blackout? Okay. Wer von euch glaubt denn, dass die Energiepolitik die dümmste Politik ist der Welt, die wir in Deutschland... Brauche ich gar nicht... Wo ist Herr Palmer, wenn man ihn braucht als Gegenstimme? Genau. Und unser jetziges Stromsystem ist natürlich sehr fragil. Durch leider die fluktuativen erneuerbaren Energien. Wir wissen auch, der große Stromausfall in Spanien ist begründet worden, natürlich ist geschuldet, vor allem den erneuerbaren Energien, weil die nach oben und nach unten halt einfach große Spitzen haben. Und ich glaube, es kann keiner besser erklären als ein wahrer YouTube-Star, nämlich der Autor Chiemgauer, Stefan. Und den begrüßen wir jetzt mit dem herzlichen Applaus. Stefan!
Was, das sind ja ganz schön viele. So. Ja, da weiß ich gleich gar nicht, was ich sagen soll. Seid ihr alle der bayerischen Sprache mächtig? Sehr gut. Will ich hoffen. Ganz kurz, es geht heute um ein Thema, das kennen die Leute, die meinen Kanal anschauen, natürlich. Stress im Stromnetz, Blackout, das unterschätzte Szenario. Ich habe jetzt die Ehre, euch in 20 Minuten in die tiefen Weihen der Elektrotechnik einzuführen und dann noch zu mir erklären, was beim Blackout passiert. Also legen wir los. Ich glaube, mich kennt mittlerweile jeder. Wer mich nicht kennt, ihr lernt es mich kennen. War in viele Fernsehsendungen etc. Und deswegen gehen wir gleich zum nächsten Punkt. Für die meisten kommt der Strom einfach aus der Steckdose. Was alles passieren muss, dass der dorthin kommt, was alles passieren kann, dass der plötzlich nicht mehr aus der Steckdose kommt, das wissen die wenigsten. Das Problem ist aber, das ist wie beim Fußball, da haben wir 80 Millionen Bundestrainer, wenn sie die Leute nicht auskennen, und beim Strom ist es leider genauso. Und wenn ich jetzt quasi das Problem der Energiewende in ein paar Sätze erklären sollte, dann kann ich es euch ganz einfach erklären. In den 90er Jahren hatten wir 1000 Großkraftwerke. Und ich konnte zu so einem Kraftwerk sagen, pass auf, morgen Mittag brauche ich von dir 500 Megawatt. Dann habe ich gewusst, ich bekomme die. Was schätzt ihr denn, wie viele Kraftwerke wir jetzt haben? Also das Mehrheim, glaube ich, ist klar. 8,1 Millionen Kraftwerke waren zum 31.12. letzten Jahres in unserem Stromnetz. Man kann sich vorstellen, dass es viel schwieriger ist, 8 Millionen Kraftwerke zu koordinieren als 1000 Großkraftwerke. Und die meisten davon liefern Strom nicht dann, wenn wir den brauchen, sondern wenn die gerade Lust dazu haben, wenn zum Beispiel der Wind gerade geht oder die Sonne scheint. Und das ist eigentlich so das große Problem, das wir haben und das, was eigentlich dem letzten Mohikaner klar machen muss, dass es so nicht weitergeht. Wir haben im letzten Jahr 1,42 Millionen Kraftwerke in ein Stromnetz gebaut, das gar nicht mehr Strom verbraucht hat. Für was brauche ich dann mehr Kraftwerke, wenn ich nicht mehr Strom verbrauche? Das ist doch ganz klar, dass das nicht funktioniert. Und einer meiner Lieblingssätze ist immer das Windrad. Hat mir einer erklärt, warum bist du gegen Windräder? Windrad versorgt 15.000 Menschen. Ich habe natürlich zum Lachen angefangen. Ich dachte, er macht einen Elektrikerscherz. Ich habe an seinem Gesichtsausdruck gesehen, das war nicht so. Dann habe ich gesagt, weißt du was, du darfst ein Windrad bauen, aber unter einer Voraussetzung. Wir schließen dich und deine 14.999 Nachbarn, trennen wir vom Stromnetz und schließen euch nur an dieses Windrad an. Ich habe allerdings vorher gefragt, wo er wohnt, dass ich da nicht dazugehöre. Und dann hat er langsam zum Überlegen gegeben, denn was wird denn passieren? In einem Drittel von der Zeit hätten diese Leute gar keinen Strom, weil... Großes Geheimnis vom Windräder. Jeder weiß, wenn sich die drehen, produzieren die Strom. Aber keiner weiß, damit sich die drehen, braucht es ein Geheimzutat. Wind. Und den haben wir halt hier im Süden normal nicht so. Das heißt, ein Drittel von der Zeit haben sie gar keinen Strom. Wenn man dann noch weiß, dass wir immer exakt so viel Strom produzieren müssen, wie wir verbrauchen, zu jeder einzelnen Sekunde, ja, dann ist vielleicht ein Drittel von der Zeit immer mal wieder, dass genau der Strom produziert wird, der verbraucht wird. Und ein Drittel von der Zeit produzieren die so viel Strom, dass wenn du Glück hast, dann fliegt die Sicherung. Wenn du Pech hast, haut's da deine elektronischen Geräte zusammen. So versorgt ein Windrad 15.000 Menschen nämlich gar nicht. Ist physikalisch gar nicht möglich. Und wir haben jetzt ja diesen Blackout gehabt. Wir haben jetzt diesen Blackout in Spanien gehabt, der hätte eigentlich den letzten erklären müssen, Leute, so geht's nicht weiter. Denn was ist in Spanien passiert? Ganz klar, es war Solarschuld. Allerdings, und da muss man die Grünen recht geben, es war nicht direkt Solarschuld, sondern es war dieses kleine Teil schuld. Denn der Solarstrom ist Gleichstrom. Der kommt dort unten rein, Plus und Minus. Und dann schaut dieses Gerät, das ist ein Wechselrichter, nach, wie ist die Netzfrequenz und passt sich genau an diese Netzfrequenz an. Aber diese Dinge haben ein paar Nachteile gegenüber den normalen Kraftwerken, die wir früher gehabt haben. Die haben wir selber in der Lehrzeit gebaut, die sich quasi drehen, die Strom physikalisch produzieren, indem die durch ein Magnetfeld laufen. Und der große Unterschied ist einfach folgendes, die Dinge, also die, dass man die nicht regeln kann, Solar, dass die in der Nacht, kann ich nicht zu dem sagen, ich brauche jetzt Strom, das ist nur jedem klar. Was wir aber auch noch haben, ist, wir haben eine Momentanreserve im Netz. Wenn ich das Ding drehe, dann dreht sich der weiter, eine Schwungmasse. Und wann ist die wichtig? Was ist in Spanien passiert? Es gab Frequenzschwankungen. Und wenn so eine Schwankung daherkommt und du triffst auf einen Generator, das ist wie so ein Fels in der Brandung, dann glättet die dir. Weil wenn du so einen Generator wie diesen hier zum Beispiel mal abbremsen möchtest, der 660 Tonnen hat, da könnt ihr euch vorstellen, da brauchst du richtig Kraft. Und die glätten das Ganze. Das Problem aber, von denen waren nur noch 26% im Stromnetz, so wenig wie niemals zuvor in Spanien. Und der Rest waren Wechselrichter. Und die Wechselrichter haben eben das Problem, die erzeugen elektronisch Strom. Das heißt, da gibt es Frequenzschwankungen. Es gibt aber noch ein weiteres Problem und das erkläre ich immer gerne. Ich habe jetzt leider kein Weißbier da, aber ich erkläre das immer gerne auf gut Bayerisch. Jeder hat schon mal Weißbier getrunken. Ihr wisst, da ist der orange Teil, der ist lecker, der schmeckt gut. Und du hast oben diesen weißen Teil. Der orange Teil, der löscht einen durch. Das ist die Wirkleistung. Das ist der Strom, der dafür sorgt, dass wir da Licht haben, dass wir hier den Monitor haben, dass alles funktioniert. Und zusätzlich hast du aber nur den Schaum drauf. Und dieser Schaum könnt ihr euch ein bisschen wie ein Schmiermittel vorstellen. Desto mehr Schaumkrone du hast, desto mehr Spannung geht durchs Netz, desto höher wird die Spannung und desto kleiner der ist, desto kleiner wird die Spannung. Und wenn du jetzt so einen Kellner hast, wie wir es hier haben, die wo einschenken, dann weißt du ja, mein Weißbier, wenn ich einschenke und die Schaumkrone ist zu klein, dann mache ich das Glas ein bisschen tiefer, dann wird es wieder größer oder ich mache es flacher, sodass ich immer die perfekte Schaumkrone habe. Das können diese Kraftwerke, haben die in den letzten 70 Jahren verdammt gut gelernt. Das kennen die nicht, denn die schenken ein wie Roboter. Der schenkt einfach ein und zu 99,9% kommt da genau die richtige Schaumkrone raus. Wenn aber mal irgendwas daneben geht, dann, Leute, kann der nicht nachregulieren. Und das war das Problem in Spanien. Und dadurch stieg dann die Spannung an, weil es kam dann plötzlich so ein Bier raus, also so Oktoberfest-Halbe. Und damit war natürlich die Spannung einfach zu hoch und wir hatten auf einer 400.000 Volt Leitung 470.000 Volt. Und wenn jemand von euch schon mal an 230 Volt gelangt hat, wer hat schon mal an 230 Volt ohne gelangt? Fast alle, dann wisst ihr, wie weh das tut. Und jetzt stellt euch mal vor, er gelangt an 70.000 Volt. Das heißt, die ganzen Geräte haben sich natürlich aus Sicherheitsgründen dann abgeschaltet und so kam es zum Blackout. Und wer jetzt denkt, naja, das ist Spanien, aber in Deutschland passiert das nicht. Das sind die ganzen fünf neuen Gefahren, die wir haben, beziehungsweise die dunklen, die haben wir schon immer gehabt. Und die rechts, die sind jetzt die neuen, die eben nur durch diese Wechselrichter erzeugt werden. Und da seht ihr, normal müsste alles grün sein. Dann hast du ein stabiles Stromnetz. Das ist aus dem Systemstabilitätsbericht 225. Ihr seht, da haben ein paar Grüne da, aber der Rest. Und selbst bei den Grünen heißt, da sind teilweise die Sachen noch in der Entwicklung. Das heißt, wir wissen, unser Stromnetz ist unsicher. Wir wissen das, was in Spanien passiert, das kann bei uns auch passieren. Und die haben wir dann ganz klipp und klar eingeschrieben, alle drei stehen insbesondere im Kontext einer hohen Stromrichterdurchrichtung. Also, wenn wir zu viele von denen haben, dann kommen die neuen Gefahren, die hatten wir früher nicht. Ich habe die in meiner Lehrzeit nicht gelernt. Harmonische Stabilität kennen heute die wenigsten Elektriker, was damit anfangen. Aber sogar unser Verband der Elektrotechnik hat das jetzt so schön beschrieben, je mehr Anlagen Strom aus Wind und Sonne liefern und je weniger konventionelle Kraftwerke mit rotierendem Masten am Netz bleiben, desto anfälliger wird das ganze Gefüge. Also der Elektrotechnik ist es klar. Die Profis ist es klar, die Übertragungsnetzbetreiber ist es klar. Unsere Politiker nicht. Was? Ich sage ja, unsere Politiker nicht. Da zähle ich Palmer auch dazu. Und was eigentlich das Interessante ist, lest mal den letzten Satz. Für diesen neuen Typ von Instabilität fehlen bislang erprobte Gegenmaßnahmen. Wir können gar nichts dagegen tun, wir haben da nichts. Und tatsächlich war Deutschland eigentlich vor Spanien am 19.08.2024 um 8 Uhr morgens. Was habt ihr denn da gemacht? Wisst ihr wahrscheinlich nicht mehr, ich auch nicht. Da waren wir kurz vor einem Blackout durch harmonische Schwingungen. Also das Gleiche, was in Spanien der Ursprung war, ist bei uns ein Jahr früher passiert. Es hat keiner mitbekommen, nicht mal ich. Das kam auch plötzlich im Systemstabilitätsbericht, stand das plötzlich drin. Und da hat halt dann unsere normaler Sinus, der ja schön grau ist, der hat dann so ausgeschaut. Also wenn es euch an diesem Tag ein elektrisches Gerät zerstört hat, das war der Grund. Das war in ganz Deutschland zu sehen. Hat keiner mitbekommen. So instabil ist mittlerweile unser Stromnetz. Und wenn wir jetzt gerade dabei haben, was wird denn eigentlich passieren, wenn mal wirklich das Stromnetz zusammenbricht und wir einen sogenannten Blackout haben? Wer hat sich dazu schon mal Gedanken gemacht? Schaut meine Videos vermute ich mal. Gut. Ich nehme immer den Blackout gerne in vier Phasen. Die erste Phase kennt jeder, der Strom fällt aus, Licht geht nicht mehr, logischerweise. Es gehen auch keine Ampeln mehr, kommt dann immer zu Verkehrsunfällen. Es gehen auch keine Haushaltsgeräte mehr. Leute, überlegt euch am Morgen, wie wollt ihr aus dem Haus gehen, wenn die Kaffeemaschine nicht geht. Meine allererste Notstromversorgung ist die Kaffeemaschine gewesen. Immer noch. Dann das nächste ist, die Kommunikation fällt aus. Internet, Telefon fällt sofort aus. Warum? Eine Fritzbox braucht ja Strom. Das Handynetz fällt in der Regel nach 20 Minuten bei den meisten aus. Weil einfach die Masten nur für 20 Minuten Notstrom versorgt haben. Das heißt, ich konnte dann auch keinen Notruf absetzen, wenn es einen Unfall gegeben hat, weil die Ampel ausgefallen ist. Dann muss ich mich dann selber erstmal drum kümmern. Oder muss einen Melder schicken, wie früher. Dann Internet, Social Media geht nicht mehr. Für manche ist das ja wie ein kalter Entzug. Gerade bei der Jungenheit, das ist ein Wahnsinn. Keine Alexa mehr, die dir sagt, was du tun sollst. Und dann willst du natürlich einkaufen gehen. Und wenn du einkaufen gehst, mit Kartenzahlung ist halt dann nichts mehr. Egal welche Karte das du hast. Weil die braucht Strom und die braucht Internet. Aber wo willst du einkaufen? Der Supermarkt macht in dem Moment zu und schmeißt dich raus. Hab's erlebt bei uns. Bin auf dem Balkon gestanden, mit einem Espresso in der Hand und hab zugeschaut, wie die alle vor dem Supermarkt gestanden haben, wieder beim letzten Stromausfall. War leider zu schnell wieder der Strom, da hätte ich noch so viel zum Ausprobieren gehabt. Ja. Dann bin ich an der Tankstelle noch vorbeigegangen, weil es hat mich auch interessiert. Standen 6 Autos davor. Wir haben eine ganz kleine Ortschaft, so viel gibt es da normal nie, weil die Tankstelle braucht ja, die muss ja hochpumpen, die braucht Internet, die braucht Strom, funktioniert alles nicht. Dann gibt es ja da immer wieder Leute, die feststecken in Aufzüge. Selbst neue Aufzüge haben nicht alle dieses Sonderding, dass die ins nächste Stockwerk fahren und die Tür öffnen, dass du zumindest rauskommst. Wenn in Dresden der Stromausfall war, waren, ich glaube, 45 Anrufe von Leuten, die im Lift feststecken. Leider nach 45 Minuten geht's Licht aus und dann wird's finster. Grausige Vorstellung. Drum habe ich immer eine Taschenlampe dabei. Ich fahre zwar nie Aufzug, aber egal. Dann natürlich die Leute, die medizinische Geräte brauchen, wie Sauerstoff etc., haben natürlich ein Problem. Die Arztpraxen sind geschlossen, die können ohne Strom nicht mehr arbeiten. Die Apotheken sind zu. All das passiert beim normalen Stromausfall. Hat jeder schon mal das eine oder andere erlebt. Wenn wir aber in Phase 2 kommen, dann wird's langsam kritisch, denn du hast natürlich die Leute, die versucht haben, an die Tankstelle zu fahren. Da gab's nichts mehr, dann versuchen sie an die nächste Tankstelle zu fahren. Da gibt's aber auch nichts und irgendwann bleibt das Auto einfach liegen. Wasser. Nach 24 bis 36 Stunden fällt bei den meisten von uns die Wasserversorgung aus. Das heißt, gerade die Leute, die den Sprudler daheim haben, was trinkt ihr dann? Habt ihr euch schon mal Gedanken drüber gemacht, wenn nichts mehr kommt? Und es gibt noch eine Wundertaste, die hat jeder von euch heute schon getestet. Bin ich mir ziemlich sicher. Die Toilettenspülung. Der erste hat kein Problem. Der zweite schaut etwas blöd und der dritte hat dann Spaß. Das gleiche mit Wärme. Wir haben es in Berlin jetzt mitgekriegt, da war es saukalt, die Heizungen haben nicht funktioniert. Da hatten wir teilweise Minusgrade in die Wohnungen, die Leitungen haben gefroren. Im Sommer haben wir natürlich das Gegenteil der Fall, da geht der Kühlschrank kaputt. Wir haben natürlich auch das Problem in die alten Pflegeheime und ich gebe euch hier gleich mal den ersten wichtigen Tipp. Habt ihr dort Angehörige und der Stromausfall dauert länger wie 24 Stunden, dann holt's die da raus. Weil du weißt nicht, ob der Pflegewart in die Arbeit kommt, ob der genug Benzin im Tank gehabt hat. Die Heizung funktioniert nicht mehr, Essen gibt's keines mehr. Das gleiche im Krankenhaus. Die haben Notstrom versorgt, ja. Mit 40-50% von der normalen Leistung. Da wird jeder normale rausgeschmissen, der irgendwie gehfähig ist. und werden dann in Notbetrieb behandelt. Also gerade auch, wenn ihr da Angehörige habt, holt die raus, wenn es irgendwie geht. Und wir haben natürlich das Gleiche auch mit den Tieren, mit den Händeln. Wenn die haben meistens so Lüfter, diese Farmen. Wenn die nicht mehr gehen, ersticken die. Das Gleiche natürlich, wie willst du halt eine Kuh noch mit der Hand melken? Wer kann das noch von euch? Ja, ein paar haben noch da. Aber macht das halt mal mit der Kuh, die schaut die an. Die ist das nicht mehr gewohnt. Und dann, liebe Leute, und wo man nie hinkommen sollte, das ist die Phase 3, die Chaosphase. Und ich will euch einfach mal zeigen, was Menschen bereit sind, in der Chaosphase zu tun, was ihr euch hier nie vorstellen könnt zu tun. Wir hatten in Venezuela 6 Tage Blackout. Das ist die Hauptstadt von Venezuela und das ist der Stadtfluss oder Abwasserfluss. Ihr seht, es schaut nicht unbedingt so gut aus. Wer von euch würde da raustrinken? Wie keiner. Ich hätte einen Wasserfilter, ich kann's. Die Leute haben tatsächlich da rausgetrunken in ihrer Verzweiflung. Weil nach 24 Stunden ohne Wasser sterben die Kinder. Nach 3 Tagen ohne Wasser sterben die Erwachsenen. Ja, was magst du denn, wenn deine Kinder am Verdursten haben? Du versuchst, irgendwo Wasser herzubekommen. So verzweifelt haben die Leute in der Chaosphase. Deswegen sollten wir schauen, dort nie hinzukommen. Vor allem, wir werden dann ein Problem haben. Zum Beispiel mit den Hilfskräften. Ich bin selbst ehrenamtlich beim THW. Aber wenn es bei mir daheim Krawalle gibt, wenn vielleicht der Nachbar schon überfallen wurde, gehe ich dann noch in den Einsatz und lasse meine Familie daheim alleine? Das ist die große Frage. Man rechnet eigentlich damit, dass nach 3-4 Tagen vielleicht nur 30-40% aller Hilfskräfte im Einsatz sind. Ja, wie willst du dann da was reißen? Das Gleiche ist, die Supermärkte haben entweder geplündert oder sie sind die Sachen abverkauft worden. Auf alle Fälle haben die alle leer. Wir haben dann die Leute, die hungern, die Durst haben. Und das ist für mich die größte Gefahr im Blackout. Diese Leute haben die gefährlichsten schlechthin, denn der Nachbar steht vielleicht bei mir vor der Tür und sagt, ich hätte jetzt gern, meine Kinder haben Hunger, meine Kinder haben Durst, gib mir was. Und ich sage, naja, ich habe jetzt nur begrenzt was da, ich kann dir nichts geben. Ja, vielleicht steht der eine Stunde später mit der Axt vor der Tür und haut mir die Tür ein. Diese Zombies, wie ich es gerne nenne, die haben die größte Gefahr im Blackout, die Unvorbereiteten. Die Vorbereiteten nicht, aber die Unvorbereiteten. Dann wird es natürlich kalt. Fragt mal die Berliner, die den Blackout oder den Kleinen gehabt haben, wie kalt es bei denen in der Wohnung war. Altenheime, Pflegeheime, das Thema wird sich erledigt haben. So krass das klingt, aber es ist so. Genauso im Krankenhaus. Wenn du Dialyse hast, wenn du Sauerstoff angewiesen bist, es gibt kein Dialysezentrum, das Notstrom versorgt ist. Da hast du nur noch die paar im Krankenhaus und ob die für alle reichen, das ist die große Frage. Es wird auch keine OPs mehr geben, großartig, weil du gar nicht weißt, ob der Arzt noch überhaupt hergekommen ist oder ob der nicht vielleicht daheim bei seiner Familie bleibt oder vielleicht nicht vollgetankt hat. Dann natürlich, die Tiere werden verenden und es wird natürlich, es ist ja klar, irgendjemand muss schuld sein, die da oben haben ja immer Schuld an allem, also wird es Aufstände geben. Also wir sollten alles tun, um möglichst eine Chaosphase zu vermeiden, weil das ist die größte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Was ist aber, wenn dann der Strom wieder kommt? Ist dann alles wieder gut? Leider nicht. Denn die Autobahnen sind verstopft von den ganzen Leuten ohne die E-Autos, die nicht geladen werden können, die Lastwagen, die vielleicht ohne Sprit irgendwo liegen bleiben. Das heißt, du musst jedes Auto einzeln zum Beispiel aufladen oder tanken. Das könnt ihr euch vorstellen, wie lange das dauert, bis du Straßen wieder freibringst. Bis du die Supermärkte wieder vollbringst. Du brauchst jetzt erstmal was aus den Großlager. Du weißt aber gar nicht, ob die Großlager nicht zerstört worden haben. Auch das ist zum Beispiel ein Thema, das dauert alles wieder, bis die Leute wieder in die Arbeit kommen, bis das alles wieder funktioniert. Du wirst vielleicht aus der lokalen Ebene erstmal was kriegen, bis die anderen Sachen wieder kommen. Dann Wasser, super, es ist wieder da, aber es ist total geklort, weil du hast ja die Bakterien drin, wenn da mehrere Tage nichts mehr war. Wer von euch hat einen Wasserfilter? Einen, der wo einen Aktivkohlefilter mit drin hat? Nicht. Damit könnte man das zum Beispiel dann könnte man dieses Wasser trinkbar machen, aber das Normale, der Normale kann es nicht. Dann haben wir natürlich das Problem, du brauchst eigentlich ein Labor, das zuerst mal die Wasserqualität bestätigt. Wie viele Labore funktionieren in dem Moment? Wie haben die überlastet, wenn alle gleichzeitig kommen? Wie schaut es mit den Klärwerken aus, die einfach das Zeug durchpumpen, weil nichts mehr funktioniert? Das kann wieder Wochen dauern. Wir haben natürlich die Krankenhäuser, funktionieren die wieder? Wann kommt die erste Krankenschwester wieder? Wann der erste Arzt? Sind die geplündert worden? Wir wissen es nicht. Heizungen, haben wir jetzt in Berlin gesehen, beim Wiederanfahren haben die ganzen Öl- und Gasheizungen noch kaputt gegangen, die noch gegangen haben. Die Wärmepumpen haben erfroren, mehr oder weniger. Ja, und so geht das Ganze, auch die Kommunikation, bis der Strom wieder kommt, das dauert immer. Desto länger die Phase 3 dauert, desto länger dauert die Phase 4. Man rechnet also hier mit 3 bis 10 Wochen. Wochen. Also wer sich laut BBK für 3 Tage vorbereitet, viel Glück. Gut, wer ist jetzt dafür verantwortlich, dass hier was passiert? Die Hilfskräfte, die bei mir sind. Es kommt keiner mit einem Silbertablett und bringt euch ein Butterbrezen. Ihr selber habt es verantwortlich. Und ich habe dazu beim BBK einen Spruch gehört. Wer es nicht schafft, sich vorzubereiten, ist vorbereitet, es nicht zu schaffen. Das klingt dramatisch, aber es ist leider so. Und diese Gefahr ist leider viel größer, als die meisten von uns lieb ist. Und wir tun momentan alles dafür, damit die jeden Tag noch größer werden, indem wir noch mehr Solar dazu bauen und noch mehr Wind, haben wir das Problem. Und deswegen empfehle ich trotzdem dieses Büchlein mit der Checkliste als erstes. Wer weiterführende Informationen haben, möchte gerne auf meiner Homepage. Da findet ihr dann die fortgeschrittene Version davon, weil ich finde es eigentlich besser, wer es geschafft hat, sich vorzubereiten, ist vorbereitet, es zu schaffen. Finde ich, klingt besser. Vielen Dank. Ja.